Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Dabei sein, wenn Jesus kommt. Wie geht das euch, wenn ihr morgens aufwacht? Ist da euer erster Gedanke, boah, heute könnte Jesus wiederkommen? Vielleicht nicht. Oder träumt ihr von so einem Bild? Als ich meinem Kollegen vorgestern erzählte, dass ich hier predige über die Wiederkunft, sagte er, boah, heute Nacht habe ich tatsächlich geträumt. Ich sehe den Sternenhimmel und irgendwie rollen sich die Sterne dann auf, so steht das in der Bibel, und Jesus kommt wieder. Also fand ich interessant, schon lange nicht mehr jemanden so gehört, der sagt, dieses Thema bewegt mich so stark, dass ich selbst davon träume. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das wisst, jetzt 6 Wochen lang geht es immer wieder um das Thema Wiederkunft Jesu. Spornt euch das an. Ich will auf jeden Fall nichts verpassen hier von der Predigtserie. Oder sagt ihr, boah, keine Ahnung, was das mit meinem Leben zu tun hat. Ich meine, so ein Grundwissen hat man wahrscheinlich als Jesus-Nachfolger. Da kommt Jesus irgendwann wieder und da will ich dann auch dabei sein, aber wirkt sich das irgendwie auf mein Leben aus? Wir wollen heute Morgen zurückblicken auf das, was die Thessalonicher mit diesem Thema verbunden hat. Uns ein bisschen angucken, wie sieht es heute bei uns aus? Und uns fragen, wie kann das Thema Wiederkunft Jesu unser Leben, unser Herz, unseren Alltag stärker prägen oder überhaupt prägen? Wenn wir uns anschauen, wie es damals in Thessalonik aussah, dann war das eine Situation, die nicht ganz viel anders ist als die Situation im Moment im Irak, wo Christen ja, vor der Frage stehen, kann ich weiter Jesus nachfolgen und werde möglicherweise umgebracht werden oder verleugne ich Jesus und kann entspannt irgendwie weiterleben. Es ging um Leben und Tod bei den ersten Christen, viele Jahrzehnte, nicht nur mal ganz kurz. Wenn wir allein anschauen, Paulus, der nach Thessalonik kommt, um dort die Gemeinde zu evangelisieren und Gemeinde zu gründen. Bevor er dort war, in der Stadt davor, in Philippi, es war die erste Stadt in Europa, wo er evangelisiert hat. Paulus und sein Team waren ganz klar und deutlich von Gott gerufen worden. Paulus hatte da eine Vision in der Nacht von einem Mann in Mazedonien, der sagte, komm rüber, hilf uns. Und dann reden sie miteinander und entscheiden, genau Gott hat uns gerufen, nach Philippi zu gehen. Da gehen sie hin, es bekehren sich auch gleich Leute, es bekehrt sich auch eine, die dämonisch belastet war. Die Leute, die mit dieser Frau Geld verdient haben, die waren dann sauer, haben einen Aufruhr angezettelt. Paulus, Silas kommen ins Gefängnis, richtig heftig in so einen Stock rein, wo es total schmerzhaft ist überhaupt, irgendwie sich zu bewegen oder zu sitzen zu können. Von Gott geführt, mitten in dicke Probleme rein. Das war die Situation von Paulus. Um Mitternacht, also sie brauchten schon ein Weilchen, beten sie dann, Gott greift ein Erdbeben passiert, sie kommen frei, der Gefängnisaufseher bekehrt sich und trotzdem sagen dann die Obersten der Stadt, euch wollen wir hier nicht haben, bitte verschwindet, und sie müssen dann zwar ganz offiziell, nicht nur so still und heimlich, die Stadt verlassen und kommen dann nach Thessalonik. Also das war die Geschichte vor der Geschichte, vor den Thessalonichern. In Thessalonik selber predigt Paulus in der Synagoge, wie er es oft gemacht hat. Und einige der Juden, die ja schon viele Vorinformationen hatten über das Evangelium, über die Geschichte Gottes mit dieser Welt, sind offen dafür und bekehren sich. Einige sind so sauer, dass sie auch sagen, den Paulus wollen wir hier nicht mehr haben, fliegt aus der Synagoge raus. Dort zetteln sie auch einen Aufruhr an in der Stadt und die lokalen Christen entscheiden dann, Paulus muss bei Nacht und Nebel die Stadt verlassen. Wie lebt man als frischer Christ in so einer Situation, wo man nicht weiß, wenn ich weiter Jesus nachfolge, werde ich da den nächsten Tag erleben? Wer letzten Sonntag da war, hat die Geschichte gehört aus 1. Thessalonicher 1, wie der Glaube, die Hoffnung, die Liebe der Christen bekannt war in der Stadt, in der Provinz drumherum und weit darüber hinaus. Leute haben erzählt, wie stark der Glaube der Thessalonicher ist. Und wenn man das so nachrechnet, war Paulus einige Wochen bis einige Monate in Thessalonik, auf jeden Fall nicht mal ein ganzes Jahr. Also junge Christen, die sicher noch viele offene Fragen haben, haben so eine Ausstrahlungskraft. Woher kommt die? Was hat ihnen das Rückgrat gegeben, inmitten von stärkstem Gegenwind, ja, fröhlich mit Jesus zu leben und anderen weiterzuerzählen? Das Thema Wiederkunft Jesu kommt in fast jedem Kapitel im 1. und 2. Thessalonicher vor. Und ich glaube, dass das ein wesentliches Thema war. Nicht nur so ein Randthema für Spezialisten, wo man auch mal so ein bisschen spekulieren kann, sondern das war ein Alltagsthema für die Christen in Thessalonich. Sie erwarteten, dass Jesus wiederkommt. Und erstaunlicherweise haben die eine wunderschöne Balance da gehabt, dass sie einerseits warteten, Jesus kann jederzeit wiederkommen, und gleichzeitig nicht jetzt im Sessel saßen und nur abwarten und Tee trinken, sondern in 1. Thessalonicher 1 heißt es, sie dienten und warteten. Sie setzten sich ein für Gott, für andere Christen, füreinander und warteten. Und ich möchte uns jetzt den Text lesen, der die Grundlage von heute Morgen ist, von der Predigt, weil man da so ein bisschen mitbekommt, was so die Fragen der Thessalonicher waren. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen, die schon gestorben sind, passiert. Ihr sollt nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum vertrauen wir auch darauf, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferweckt werden. Wenn er kommt, werden sie dabei sein. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden gegenüber den Toten nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen, und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Offensichtlich gehörte die Lehre über die Wiederkunft Jesu so zu den Basis-Lehrinhalten, die jungen Christen weitergegeben worden sind. Die Apostelgeschichte fängt ja damit an, dass Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet und sagt, ich werde wiederkommen. Und dann fragen sie auch, wie wird das sein, wer wird da rechts und links sitzen und sowas alles. Da sagt Jesus, ist nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, dass wenn ich gehe, werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und das war offensichtlich auch bei den Thessalonichern, die ja weit weg von Jerusalem wohnten, so eine Basislehre, dass sie davon geprägt waren. Dass sie erwarteten, Jesus kann jederzeit wiederkommen, aber bis er wiederkommt, da sind wir fröhlich dabei zu missionieren, zu evangelisieren vor Ort und wo immer Gott uns auch hinführt. Diese Naherwartung war so krass, dass sie jetzt ein Problem hatten. Ihnen war nämlich nichts gesagt worden darüber, wenn Menschen sterben aus ihrer Mitte, die Jesus-Nachfolger sind, was mit denen passiert. Und sie hatten die Angst, boah, wir werden entrückt, die wir leben, und die anderen, weiß nicht, die haben das irgendwie verpasst und waren echt traurig drüber. Und aus diesem Anlass schreibt Paulus den Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe, und klärt das, dass egal, ob man lebt oder schon gestorben ist, bei der Wiederkunft Jesu werden alle in den Wolken dem Herrn entgegen entrückt werden und bei Jesus sein. Und das war gedacht als Trost. So tröstet euch nun gegenseitig mit dieser Hoffnung. Das war die Situation damals. Wie ist es heute bei uns? Ist so eine Botschaft Trost für uns? Oder für wen könnte das Trost sein? Wenn ich das Thema Endzeit höre, dann denke ich an meine Teenie-Zeit, das ist jetzt schon ein Weilchen her. Da war es Mainstream, dass man sich mit der Endzeit beschäftigte. Gab da jede Menge spannender Bücher, die werden vielen von euch sicher nichts sagen. Satan kämpft um diese Welt, alter Planet Erde, wohin? Und seine Zahl ist 666, die Endzeit in Romanform. Boah, das war spannend. Das war so spannend, als junger Teenie, wo ich früher ins Bett musste, habe ich dann unter der Bettdecke mit Taschenlampe diese Endzeitbücher gelesen, weil ich wollte das unbedingt wissen. Also da war eine Faszination da, aber das ging auch relativ lange, mehrere Jahre. Es war ja die Zeit, Kalter Krieg, Ost- und Westkonflikt, Atombomben hier und dort, jenseits des Eisernen Vorhangs. Die Erwartung, irgendein Verrückter drückt da mal auf den Knopf und dann ist das Ende von Deutschland da oder sogar das Ende der Welt. Das war so die Stimmung der Zeit und dann waren halt solche Endzeitthemen sehr aktuell. Aber dann gab es so Spezialisten, die so stark sich damit beschäftigten, dass ganze ja, Endzeitfahrpläne entwickelt worden, wann kommt da was und was passiert da. Und meine Eltern hatten unter anderem Kontakt mit einem Prediger, zum Glück nur für eine kurze Zeit, der meinte zu wissen, wann Jesus wiederkommt und dass er in Indien wiederkommen würde und dass man ihm entgegengehen sollte auf dem Berg und hat dann deutsche Christen aufgefordert, mit ihm zusammen nach Indien zu gehen. Mehr als 100 Leute haben das gemacht, haben ihre Häuser verkauft, sind da hingezogen, haben längere Zeit gewartet und ihnen ging es ziemlich dreckig dann. Und irgendwann kehrten die, die dann noch überlebt haben, zurück nach Deutschland. Das kriegte ich so als Teenie mit und dachte, boah, irgendwie voll abgedreht und das ist ja wohl ganz komisch. Dann gab es auch noch so eine Zeitschrift, die meine Eltern abonniert hatten, das Morgenland hieß das. Jeden Monat wurde erklärt, die aktuellen Entwicklungen in Politik und Wirtschaft, was die mit der Bibel zu tun haben. Gab es immer irgendeinen Bibelvers, der dann darauf bezogen wurde und erklärt wird, jetzt erfüllt sich das. Und dann gab es alle möglichen Theorien, wann die letzten 7 Jahre beginnen und all sowas. Irgendwann ist dann das Interesse daran, wenn man ständig solche neuen Sensationsmeldungen hört, sinkt es ab. Und so eine Art Endzeitmüdigkeit entsteht, dass man denkt, boah, was sollen diese ganzen Spekulationen, die bringen doch nichts. Und ich denke, heute ist für ganz wenige Christen das Thema Endzeit und dass Jesus wiederkommt, ja ein sehr bewegendes Thema, wo man sich gerne und intensiv mit beschäftigt, ist irgendwie out. Weil der Pendel von den Extremen, wo man eben sich auf diese Fahrpläne zur Endzeit konzentriert hat, wieder weggegangen ist und jetzt sagt man, es geht ums Hier und Heute, das ist entscheidend. Ich glaube aber, dass wir aus dieser Pendelbewegung wieder eine gute biblische Mitte finden müssen. Wir werden nachher beten für Christen, die verfolgt werden. Das ist heute auch ein Teil vom Gottesdienst. Wir haben das auch gerade vorgestern gemacht im Hauskreis. Und wenn man sich in die Leute hineinversetzt, gerade Christen, die ja vielleicht noch nicht lange mit Jesus leben oder lange mit Jesus leben, ist egal, aber die vor die Wahl gestellt werden, bist du bereit, Jesus nachzufolgen, dann wirst du sterben. Bist du bereit, Jesus abzusagen, dann wirst du leben. Für solche Leute ist die Frage, was ist denn Gottes Plan für die Zukunft? Ganz anders existenziell von Bedeutung. Und das war ganz ähnlich in der Zeit des Neuen Testamentes. Dort, ja, war es eine unsichere Zeit, wie kann man überhaupt überleben? Und deswegen war das Thema Endzeit und Wiederkunft Jesu sehr, sehr wichtig. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt, Paulus, die ganzen Apostel haben das verkündigt, Petrus. Das war für alle ein wichtiges Thema. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt keine krasse Verfolgung bei uns hier haben, ist es für uns auch wichtig, das Thema wieder neu in unsere Herzen aufzunehmen. Und ich will so ein paar Beispiele bringen, die mir selber geholfen haben, ja, das Thema Jesus kommt wieder irgendwie nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern immer wieder mal dran erinnert zu werden. Die erste Person, an die ich mich erinnere, die das wirklich in einer guten Weise bis heute macht, ist meine Mutter. Von klein auf bis heute, die ganzen Jahre, wo ich sie kenne, wenn wir am Tisch sitzen und Pläne machen, was wir alles vorhaben in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, dann kommt von ihr immer der Spruch, wenn Gott will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Das ist ein Zitat aus dem Jakobusbrief, wo Jakobus eindeutig sagt, ihr sollt das so machen, ihr könnt gerne Pläne machen, aber immer wenn ihr Pläne macht, sagt das doch, so Gott will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Es kann eine Formel werden, aber für meine Mutter, das spüre ich ja ab, ist das eine Realität. Sie lebt im Angesicht der Ewigkeit. Sie lebt in der ganz konkreten Erwartung, Jesus kommt wieder. Sie ist jetzt 85 und hat auch eine Krankheit, wo man nicht so ganz viel dran machen kann. Und sie weiß, irgendwann wird sie bei Jesus sein. Sie hofft immer noch, dass zu ihren Lebzeiten die Entrückung passiert. Aber sie sagt, wenn nicht, bin ich trotzdem genauso bei Jesus. Gerade die Botschaft hier vom 1. Thessalonicherbrief hat sie voll verinnerlicht. So Gott will und wir leben, werden wir dies oder das tun. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es euch komisch vor, sowas zu sagen, aber denkt es wenigstens im Herzen, wenn ihr Pläne macht. Weil nicht wir sind die Allmächtigen, die das alles im Griff haben, wie die Zukunft aussieht, sondern Gott allein. Und wenn Gott es will und wir leben, dann können wir viele der Sachen machen, die wir tun. Und die Bibel sagt nichts gegen weise Planung, die schreibt viel darüber, dass wir planen sollen, aber immer mit dem Aspekt, Gott selber ist der Herr der Geschichte. Er setzt Anfang und Ende dieser Welt fest. Und ja, er weiß, wann es auch bei uns soweit ist. Eine zweite Begebenheit, die mich stark geprägt hat, als wir in Tansania waren und wenn dort Leute verabschiedet wurden, das wurde oft so gemacht, dass man so im Kreis steht und einer nach dem anderen jedem die Hand gibt. Und dann gab es immer einen Spruch zum Schluss. Wir werden uns wiedersehen. Vielleicht hier auf dieser Erde und wenn nicht, dann spätestens im Himmel. Das kann auch eine Formel sein, aber für die Leute war das real, es war eine Alltagserfahrung und es hat sie geprägt. Und das ist nicht so ganz weit weg von dem, was wir im Neuen Testament lesen, von einem Gruß, den die Christen untereinander sich zugesprochen haben, Maranatha. Jesus, komm wieder. Das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Und indem sie das immer wieder gesagt haben, blieb das auch in ihrem Bewusstsein und in ihrem Herzen. Von daher, ich weiß nicht, ob wir neue Grußformeln hier einführen können, keine Ahnung, vor allen Dingen, wenn Außenstehende das hören, denken die vielleicht, sind ein bisschen abgedreht, aber macht ja nichts. Wichtig ist die Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, etwas, was unseren Alltag bestimmt. Und selbst in solchen Grußformeln kann das eben vorkommen. Eine andere Situation, die uns stark nachgegangen ist, Lore und mir, war vor 5 Jahren, als Lores Schwester die Diagnose bekam, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und klar war, da ist medizinisch nicht viel dran zu machen. Man kann das ein bisschen rausschieben, dass man noch eine Weile länger lebt, aber es ist unheilbar. Hat Lore sich gefragt, Gott, welche Botschaft soll ich meiner Schwester weitergeben? Was soll ich ihr sagen? Was kann ich ihr Gutes tun? Und ihr starker Eindruck war, red mit deiner Schwester über den Himmel, über die Ewigkeit. Und das hat sie auch gemacht, hat Bücher aus Büchern vorgelesen, aus Bibelstellen vorgelesen. Und das hat die Eva Maria ganz, ganz stark geprägt. Ich selber kann mich gut erinnern, das eine Ostern, was sie dann auch erlebt hat, da war hier in Gummersbach der Ostergarten, wo man so ein bisschen emotional das auch erleben kann, wie das war mit den letzten Tagen von Jesus und der Kreuzigung und der Auferstehung dann. Und für sie war die krasseste Erfahrung, dort in dem dunklen Raum zu sein, der Gethsemane darstellen sollte, wo Jesus gebetet hat und dann die Zeit am Kreuz, alles ganz dunkel. Und dann ging man durch so einen dunklen Gang hinein in den Auferstehungsgarten, so hieß das. Wunderschön heller Raum mit Vogelgezwitscher und plätscherndem Wasser und wunderschönen Blumen, einfach herrlich. Und die Eva sagte dann, als sie so da durchgegangen ist und wir hinterher drüber sprachen, das war für mich wie so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Also von diesem dunklen Raum in den hellen Raum hineinzukommen und zu wissen, da erwartet Gott mich, da erwartet Jesus mich. Und das hat ihr Leben wirklich ganz stark geprägt, gerade die letzten Lebensmonate. Sie war dann auf Palliativstation und wir hörten das dann von verschiedenen Patienten, wie sie sagten, hey, die Frau ist anders. Was hat die in ihrem Herzen? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie hat sich auf den Himmel innerlich ausgerichtet. Sie hat sich auf den Himmel gefreut. Und von daher glaube ich, gerade in solchen Extremsituationen, was ist das, was uns Halt gibt? Und es ist die Lehre davon, wir werden Jesus begegnen. Und das hilft uns dann vielleicht auch in kleineren Problemen, die wir haben. Aber es ist gut, über die extremsten Situationen nachzudenken, sei es jetzt Verfolgung oder sei es tödliche Krankheit, und sich fragen, was kann mir da Trost geben? Und das, was mir in so einer Situation Trost gibt, gibt mir auch für meinen Alltag Trost. Wir wollen nachher, nach der Anbetungszeit, für verfolgte Christen beten. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr Nachrichten hört, ob ihr manchmal geschockt seid, was da alles passiert. Und das ist auch so. Und die spannende Frage ist, wofür können wir jetzt denn dann beten? In der Regel beten wir um Bewahrung, und das dürfen wir auch. Solche Gebete finden wir auch in der Bibel, in dem Psalm ganz häufig. Aber wenn wir uns anschauen, wofür haben die ersten Christen gebetet, als sie auch unter Androhung des Todes ihnen gesagt wurde, verkündigt auf gar keinen Fall mehr im Namen von Jesus, da sind sie zurückgegangen zu ihrer Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 4, haben miteinander gebetet. Und worum beten sie? Herr, gib uns den Mut, die Freudigkeit von dir weiter zu erzählen, und strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen, damit Leute etwas merken, du bist da, du bist gegenwärtig. Diese Ausstrahlungskraft, ich selber bin so stark von Jesus gepackt, dass unbedingt alle möglichen andere was mitbekommen müssen davon, auch unter Androhung von Tod und Gewalt. Das hat die ersten Christen geprägt. Und wenn wir für unsere Geschwister beten und möglicherweise auch für uns, wo wir mal in so Situationen kommen, da können wir uns an dieser Lehre der Wiederkunft Jesu ausrichten. Wir warten auf den Himmel. Wenn wir unser Leben angucken im Vergleich, ist das wirklich so ein schmales Stückchen von der Zeit, die wir hier auf Erden verbringen. Keine Ahnung, 20 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Es ist kurz im Vergleich zu der ganz, ganz langen Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen werden, in seiner Herrlichkeit, wo es total spannend sein wird. Und von daher das Wissen, auch wenn hier auf der Erde möglicherweise meine Tage kürzer sind, als ich sie erwartet habe, ich freue mich auf den Himmel. Es ist gut, bei Jesus zu sein. Das Schönste kommt noch. Das waren Erfahrungen, gelebte Erfahrungen von den Christen im ersten Jahrhundert. Und das brauchen wir im 21. Jahrhundert ganz genauso auch. Von daher lasst uns jetzt einen Moment drüber nachdenken. Wie stark hat mich die Lehre von der Wiederkunft Jesu selbst bisher geprägt? Dabei sein, wenn Jesus kommt, habe ich diese tiefe Sehnsucht? Und wir wollen dann eine Anbetungszeit haben, Lieder singen, die von Gott, von seiner Welt, von der Ewigkeit sprechen. Und danach der Anbetungszeit für unsere Geschwister beten weltweit, die verfolgt werden. Aber wir machen erstmal so eine Minute Stille, wo jeder für sich nachdenkt. Und dann kann unser Team einfach starten mit den Anbetungsliedern. Danke.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.